Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder wenn Sie uns als Podcast hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir von Flickgocke Schaumburg heißen Sie herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von FGS. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Eine Auswahl spannender Themen präsentiere ich Ihnen heute in Folge 51 zusammen mit meiner geschätzten Kollegin Brigitte Körner, Umsatzsteuerspezialistin und assoziierte Partnerin am Standort München. Wir haben heute eine besondere Folge, denn normalerweise versorgen wir Sie mit den spannendsten Umsatzsteuer-News des vergangenen Monats und geben dabei normalerweise einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung von EuGH und BfH. Da war es tatsächlich wenig ergiebig im vergangenen Monat. Wahrscheinlich ist dort noch Sommerpause. Deshalb möchten wir Sie zu einem nicht minder spannenden Ausblick auf kommende Entscheidungen des BfH mitnehmen. Und folgende anstehenden BfH-Entscheidungen, bei denen bald eine mündliche Verhandlung stattfinden wird, haben wir Ihnen mitgebracht. Wir haben zum einen anhängig unter dem Aktenzeichen 5R21 aus 23 ein Verfahren, in dem es um die Besteuerung von Erlebnisgutscheinen geht. Zwar gibt es mittlerweile eine EU-einheitliche Regelung zu Gutscheinen, aber nichtsdestotrotz ist es weiterhin ein Dauerthema. Vorausgegangen ist ein Urteil des FG Münster vom 28. September 2023. Weiterhin haben wir unter dem Aktenzeichen beim BfH anhängig 5R41 aus 21 ein Verfahren, in dem es um die Geschäftsveräußerung im Ganzen geht oder konkret, wie die Reichweite der Geschäftsveräußerung im Ganzen ist. Also welche Einzelleistungen sind noch von der Nichtsteuerbarkeit der Geschäftsveräußerung im Ganzen umfasst? Ebenfalls anhängig unter dem Aktenzeichen 11R19 aus 22, ein Verfahren, in dem es um die Rechnungskorrektur nach 14c UStG geht. Und das ist ja sehr praxisrelevant. Die Frage, wie man die unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer berichtigt, beschäftigt uns in der Praxis ja häufig. Brigitte, kommen wir nun zu unserem ersten Thema, nämlich dem unter Aktenzeichen 5R21 aus 23 anhängigen Verfahren. Dem Urteil der Vorinstanz geht es mal wieder um Gutscheine. Kannst du das Thema kurz für uns einordnen?
Ja, guten Morgen, Matthias, und auch nochmal guten Morgen in die Runde. Klar, gerne ordne ich das nochmal kurz ein. Es ist ja so, dass wir in der Vergangenheit, konkret bis Ende 2018, keine EU-einheitlichen Regelungen für Gutscheine hatten. Und dass es auch in Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt eben keine gesetzliche Regelung zu Gutscheinen, was die Umsatzsteuer anbelangt, gab. Seit 1.1.2019 ist es anders. Seitdem gibt es ja EU-einheitliche Vorgaben zu den sogenannten Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Und auch dazu haben wir uns hier in MAST ja schon auch des Öfteren mal ausgetauscht, weil natürlich diese Regelungen auch schon die Rechtsprechung beschäftigen. In dem jetzt anhängigen Verfahren, über das jetzt zeitnah verhandelt werden soll, geht es aber um die noch alte Rechtslage.
Und worum geht es dann in dem jetzt anhängigen Revisionsverfahren konkret?
Also in dem zugrunde liegenden Sachverhalt geht es um einen Kläger, der ein Internetportal betrieben hat für Gutscheine für verschiedene Freizeiterlebnisse. Also das kennen wir alle, Gutscheine für Bungee-Jumping, für einen Fallschirmsprung und so weiter. Alles Mögliche wird da angeboten. Und diese Freizeiterlebnisse, die hat der Kläger hier jetzt nicht selbst angeboten und durchgeführt, sondern er hat es eben in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerunternehmen gemacht, die dann als Veranstalter dieser Erlebnisse aufgetreten sind. Und die Gutscheine, da gab es zwei Arten. Das eine waren die sogenannten Erlebnisgutscheine, also die waren schon für ein konkret bestimmtes Erlebnis ausgestellt. Und andererseits gab es dann aber nochmal Wertgutscheine, die also nur auf einen bestimmten Geldbetrag gelautet haben und die dann aber für ein bestimmtes Freizeiterlebnis dann eben eingelöst werden konnten. Bei diesen Erlebnisgutscheinen bestand die Möglichkeit, dass man sie trotzdem auch, obwohl sie schon konkret auch für ein bestimmtes Erlebnis waren, dass man sie umtauschen kann. Es war aber so, dass Barauszahlungen weder für die Erlebnis- noch für die Wertgutscheine hier möglich waren. Und es war auch vorgesehen, dass alle Gutscheine innerhalb einer Frist von 12 Monaten eingelöst werden müssen und danach sind sie dann grundsätzlich verfallen. Jetzt war der Kläger nach den Vereinbarungen hier mit den Veranstaltern, war also verpflichtet, diese Erlebnisse zu vermarkten und zu vertreiben. Und er war auch verpflichtet, diese Gutscheine, die er hier verkauft hat, dass er die selbst ausstellt. Dafür hat er eben Informationen über die Erlebnisse und so weiter von den Veranstaltern eben bekommen. Und abgerechnet hat hier auch der Kläger, und zwar in der Weise, dass er also im Zeitpunkt der Einlösung eines Gutscheins an den Partner, an den Veranstalter hier eine Gutschrift erstellt hat. Und mit der Gutschrift hat er eben diesen Gutscheinpreis abzüglich einer Provision, die er erhalten hat, nach der Vereinbarung mit dem Partner, hat er ausbezahlt, und auf diese Provision hat er in der Gutschrift oder hat er dann eine Rechnung gestellt und hat dann auch die Umsatzsteuer auf die Gutschrift ausgewiesen und die auch ins Finanzamt abgeführt.
Und was hatte das Finanzamt dann dagegen einzuwenden?
Ja, also das Finanzamt ist hier davon ausgegangen, dass der Kläger also schon im Zeitpunkt des Verkaufs des Gutscheins hier eine Leistung erbringt, und zwar gegenüber dem Gutscheinerwerber, weil der Gutscheinerwerber hier ja laut Finanzamt die Möglichkeit hat, also den Gutschein dann später einzulösen, und darin sei schon eine Leistung zu sehen. Und das Finanzamt ging also davon aus, dass wenn der Kläger jetzt hier später den Betrag des Gutscheins abzüglich Provision an den Veranstalter auszahlt, dass dann in dem Zeitpunkt hier eine Entgeltminderung vorliegt. Heißt aber, also erstmal schon mit Verkauf des Gutscheins hätte der Kläger hier was versteuern müssen.
Und wie ging es dann weiter?
Also dazu muss man sagen, dass dieses Verfahren sich jetzt auch schon im zweiten Rechtsgang befindet. Im ersten Rechtsgang hat das FG Münster hier schon mal entschieden, dass, also ähnlich wie das Finanzamt gesagt hat, der Kläger hier schon vorher, also vor Einlösung des Gutscheins, eine Leistung erbracht hat. Diese Leistung soll also im Betrieb des Internetportals zu sehen sein. Und damit also auch nach FG Münster wäre hier schon die Umsatzsteuer früher entstanden. Der BFH hat im ersten Revisionsverfahren aber entschieden, dass hier also in Bezug auf den Betrieb des Internetportals keine Leistung vorliegt, sondern der BFH sagt eben, dass der Kläger hier eine Leistung erbringt, die entweder darin besteht, dass er das Erlebnis selbst durchführt, weil er selber Veranstalter ist, oder aber, dass er dieses Erlebnis vermittelt. Und der BFH hatte die Sache dann an das FG Münster zurückverwiesen und hat dem FG hier eben aufgetragen, da nochmal näher darüber zu entscheiden, welche Art der Leistung hier eigentlich vorliegt.
Okay, interessant. Also muss sich jetzt der BFH schon zum zweiten Mal mit dem Sachverhalt beschäftigen. Wie hat das FG Münster denn im zweiten Rechtsgang entschieden?
Also in dem Verfahren geht es jetzt, wie gesagt, darum, ist es eine Vermittlungsleistung, ja oder nein, und wann und in welcher Höhe entsteht hier eigentlich die Umsatzsteuer. Bevor das FG Münster hier jetzt im zweiten Urteil dann entschieden hat, hatten sich die Parteien schon darauf geeinigt, dass sie also einvernehmlich hier wirklich von der Vermittlungsleistung ausgehen, weil die AGB dann doch so eindeutig waren, dass der Kläger hier also darauf hingewiesen hat, dass er die Veranstaltung nicht selbst durchführt, sondern dass das eben das Partnerunternehmen macht. Also war noch strittig, in welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe jetzt die Umsatzsteuer hier entstehen soll für die Vermittlungsprovision. Und da ist jetzt nach Ansicht des FG zwischen den Erlebnisgutscheinen und den Wertgutscheinen zu differenzieren. Bei den Erlebnisgutscheinen geht das Finanzgericht hier davon aus, dass ja der Kläger bereits mit dem Verkauf und der Ausgabe des Gutscheins hier eine Vermittlungsprovision erzielt und dass dann in dieser Höhe also auch die Umsatzsteuer schon mit Ausgabe und Verkauf des Gutscheins entsteht. Das heißt, es kommt auf die Einlösung des Gutscheins hier letztendlich nicht mehr an. Das FG hat jetzt hier auch darauf eingegangen, dass also diese Möglichkeit des Umtauschs des Gutscheins dieser Besteuerung bereits mit Ausgabe hier nicht entgegensteht, sondern das FG geht eben davon aus, dass die Umsatzsteuer entsteht. Und falls der Gutschein später umgetauscht werden sollte gegen ein anderes Erlebnis eines anderen Partners, dann käme es zu einer Korrektur der Umsatzsteuer aus der Vermittlungsprovision nach § 17. Und dann muss man aber davon ausgehen, dass die Umsatzsteuer ja dann auch nochmal neu entstehen würde, und zwar in Bezug auf die Vermittlungsleistung gegenüber dem anderen Veranstalter. Das heißt, wenn die Vermittlungsprovisionen hier gleich hoch sind, würde sich hier also auch keine Zahlungsauswirkung dann mehr ergeben.
Ja, das entspricht ja soweit der neuen Rechtslage zu Einzweckgutscheinen in Vertriebsketten, wenn der Gutscheinhändler in fremdem Namen auftritt und damit gerade nicht Teil der Leistungskette wird, sondern eben eine Vermittlungsleistung erbringt. Was gilt denn nach Ansicht des FG Münster für die Wertgutscheine?
Ja, genau. Also bei den Wertgutscheinen ist es so, dass im Zeitpunkt des Verkaufs und der Ausgabe des Gutscheins ja noch gar nicht feststeht, bei welchem Veranstalter dieser Gutschein später eingelöst werden wird. Das heißt also, dass auch der Empfänger einer möglichen Vermittlungsleistung hier im Zeitpunkt der Ausgabe noch gar nicht bekannt ist. Und damit kann es eben auch im Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins hier noch nicht zu einer Vermittlungsleistung kommen, sodass also hiernach auch noch keine Umsatzsteuer entsteht.
Das heißt, beim Verkauf der Wertgutscheine ist auch nichts zu versteuern. Und nach der neuen Rechtslage wäre dies bei Mehrzweckgutscheinen aber doch anders, oder?
Ja und nein. Also bei Mehrzweckgutscheinen ist es nach Ansicht der Finanzverwaltung jetzt, also seit 01.01.2019 eben so, dass im Zeitpunkt der Übertragung und der Ausgabe schon eine Vermittlungsleistung vorliegen kann. Allerdings ist das natürlich auch nur dann der Fall, wenn der Gutschein eines fremden Ausstellers hier vertrieben wird. Also wenn schon klar ist, für wen hier diese Leistung vermittelt wird.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ist denn dann bei den Wertgutscheinen nichts zu versteuern, Brigitte?
Doch schon, aber eben erst im Zeitpunkt der Einlösung und dann eben mit Erwerb dieses Erlebnisses bei einem Partner, der dann der Empfänger der Vermittlungsleistung ist.
Mhm, und wie ist dann jetzt mit den Fällen umzugehen, in denen der Kunde den Gutschein nicht innerhalb dieser Frist einlöst und der Gutschein damit verfällt?
Also auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen Erlebnis- und Wertgutscheinen. Bei den Erlebnisgutscheinen ist es so, dass wir ja schon im Zeitpunkt der Ausgabe die Vermittlungsleistung haben. Wenn der Gutschein nicht eingelöst wird, dann musste nach hier im Streitfall nach den AGB oder nach den Vereinbarungen mit den Partnern auch nichts an den Partner weitergeleitet werden. Das heißt, es ist der gesamte Preis aus dem Gutscheinverkauf beim Kläger verblieben, und damit geht das FG hier davon aus, dass dann also eine Entgelterhöhung nach Paragraph 17 in Bezug auf die Vermittlungsleistung vorliegt. Das heißt, der gesamte Betrag ist der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Bei den Wertgutscheinen bleibt es dann allerdings bei der Nichtsteuerbarkeit, weil keine Einlösung heißt auch keine Vermittlungsleistung, das heißt keine Umsatzsteuer für verfallene Wertgutscheine.
Okay, dann kann man also nach dem FG-Urteil erstmal festhalten, dass eine Vermittlungsleistung im Zeitpunkt der Gutscheinveräußerung nur bei Erlebnisgutscheinen vorliegt und zweitens, dass sich das Entgelt für diese Vermittlung bei Nichteinlösung um den Gesamtpreis des Gutscheins abzüglich darin enthaltener Umsatzsteuer erhöht. Gibt es denn sonst noch interessante Aspekte, über die der BfH im Revisionsverfahren noch zu entscheiden hat?
Ja, allerdings, es geht nämlich in dem Revisionsverfahren auch noch um die Frage des Vorsteuerabzugs des Klägers. Das FG Münster hat hier nämlich entschieden in der Vorinstanz, dass der Vorsteuerabzug anteilig gekürzt werden muss, und zwar insoweit als Eingangsleistungen hier auf später verfallene Wertgutscheine entfallen. Und das FG sagt hier also, dass eine Vorsteueraufteilung erforderlich ist, für die dann das Verhältnis der besteuerten Vermittlungsumsätze zu den nicht steuerbaren Zahlungen maßgebend ist. Und da muss man ja sagen, diese Frage Vorsteuerkürzung für nicht steuerbare Einnahmen, die ist auch nach der heutigen Rechtslage für die Gutscheine noch relevant, weil wir ja auch heute noch für die Mehrzweckgutscheine von nicht steuerbaren Einnahmen ausgehen können. Das heißt also auch da erwarten wir jetzt, also gerade in Bezug auf diese Frage hier doch noch Erkenntnisse aus dem anhängigen BfH-Revisionsverfahren und sind mal gespannt, was der BfH zu diesem Punkt dann auch entscheiden wird. Ja, Matthias, du hast dich dann mit einem auch beim BfH anhängigen Verfahren beschäftigt, und zwar findet da die mündliche Verhandlung am 29. August statt. Es geht um die Geschäftsveräußerung im Ganzen, aber worum geht es denn jetzt Genau.
Genau, also im Kern geht es um die Frage, welche Einzelleistungen von der Geschäftsveräußerung im Ganzen umfasst sind. Also im Grunde, wie weit die Geschäftsveräußerung im Ganzen reicht. Daneben geht es dann auch noch zu einem kleinen Teil um die Abgrenzung von nicht steuerbaren Zuschüssen von Leistungen gegen Entgelt. Die Klägerin ist als Kommune eine juristische Person des öffentlichen Rechts und die hat sich mit zwei weiteren Kommunen in einem Zweckverband zusammengeschlossen, um dann ein Hallenbad zu errichten und auch zu betreiben. Allerdings haben die beiden weiteren Kommunen später ihre Mitgliedschaft in diesem Zweckverband gekündigt. Und in dem Zusammenhang hat der Zweckverband dann sämtliche zum Hallenbad gehörenden Vermögensgegenstände auf die Klägerin übertragen, damit die dann alleine das Hallenbad weiter betreiben konnte. Und dafür hat die Klägerin dann ein symbolisches Entgelt von 1 Euro gezahlt.
Okay, wenn die Klägerin das Schwimmbad jetzt hier weiter betrieben hat, dann ist es ja eigentlich ziemlich eindeutig eine Gig. Was war denn jetzt strittig in dem Verfahren?
Genau, völlig richtig. Die Geschäftsveräußerung im Ganzen an sich war unstrittig. Das Verfahren hatte allerdings eine Besonderheit. Die beiden Kommunen haben der Klägerin für die Aufrechterhaltung des Hallenbadbetriebs bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Abgeltungssumme von 4 Millionen Euro gezahlt. Und wenn die Kläger vor diesem bestimmten Zeitpunkt den Betrieb eingestellt hätte, hätte sie auch diese Abgeltungssumme anteilig an die beiden anderen Kommunen zurückzahlen müssen. Und der Hintergrund war sicherlich, dass der Betrieb von Schwimmbädern nicht kostendeckend möglich ist. Also es sind Dauerverlustbetriebe, die dann laufend bezuschusst werden. Und das Finanzamt hat dann diese Abgeltungssumme, diese 4 Millionen Euro der Umsatzsteuer unterworfen und dagegen hat sich die Klägerin dann gewehrt.
Okay, und welche Argumente haben jetzt Klägerin und Finanzamt hier vorgebracht?
Ja, also die Klägerin war schon der Meinung, dass sie überhaupt keine Leistung an die beiden anderen Kommunen erbracht hat. Und selbst wenn sie eine Leistung erbracht hätte, wäre diese eben von dieser Geschäftsveräußerung im Ganzen umfasst und damit eben auch nicht umsatzsteuerbar. Und naturgemäß hat das Finanzamt das anders gesehen und war der Meinung, dass eben diese Zahlung nichts mit dieser Geschäftsveräußerung im Ganzen zu tun hatte. Denn diese Zahlung sei nicht für die Übertragung des Hallenbads erfolgt, sondern weil die Klägerin eben diese verlustbringende Tätigkeit weiterführt, also den Betrieb des Hallenbads. Und das sei eben von der Geschäftsveräußerung ganzen unabhängig und eigenständige sonstige Leistungen gegen Entgelt. Und dafür spräche dann auch, dass nicht die Klägerin als Erwerberin des Schwimmbads die Zahlung geleistet hat, sondern die den Zweckverband verlassenen Kommunen.
Okay, und wie hat das FG jetzt entschieden?
Das FG hat der Klägerin Recht gegeben. Allerdings geht das FG im Grundsatz schon mal von einem steuerbaren Leistungsaustausch aus. Also ein echter nicht steuerbarer Zuschuss soll nicht vorliegen. Sowas ist zwar denkbar, so ein nicht steuerbarer Zuschuss, wenn die Zahlung nicht für eine Leistung erfolgt, sondern um generell allgemein die Tätigkeit des Empfängers zu fördern. Hier geht das FG aber davon aus, dass die Klägerin den beiden Kommunen einen konkreten wirtschaftlichen Vorteil zugewendet wird, also eine Leistung vorliegt. Denn durch die Fortführung des Hallenbads hat die Klägerin die anderen beiden Kommunen von einem Kostenfaktor entlastet, denn das Hallenbad hat ja laufend Verluste gemacht. Aber das FG teilt die Auffassung der Klägerin, dass diese Leistung von der Geschäftsveräußerung im Ganzen umfasst ist und deshalb auch nicht umsatzsteuerbar ist. Und dabei beruft sie sich insbesondere auf die Rechtsprechung des BfH bei Wettbewerbsverboten bei Geschäftsveräußerungen im Ganzen. Und da hat der BfH gesagt, dass unter die Geschäftsveräußerung im Ganzen alle in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang bewirkten Einzelleistungen fallen. Und eben diesen wirtschaftlichen Zusammenhang sieht das FG hier in seiner Gesamtwürdigung und sagt, dass eben diese Abgeltungssumme keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt.
Okay, und wie kam das Verfahren jetzt zum BFH, wo es jetzt zeitnah verhandelt wird? Also ich gehe mal davon aus, das Finanzamt hat Revision eingelegt, oder?
Ja, also das FG hatte die Revision nicht zugelassen. Das sah sich dann im Einklang ja mit der Rechtsprechung des BfH. Allerdings hat der BfH dann die Revision auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamts durch Beschluss zugelassen.
Okay, und ist die Entscheidung des FG jetzt deiner Einschätzung nach tatsächlich so eindeutig durch die Rechtsprechung des BFH gedeckt oder bleibt es jetzt hier auch spannend, nochmal zu hören, was der BFH dazu sagt?
Also ich denke, ganz so eindeutig ist es nicht. Zwar hat der BfH in seiner Entscheidung zu den Wettbewerbsverboten in 2012 entschieden, dass eben dass alle Einzelleistungen in die Geschäftsordnung im Ganzen einzubeziehen sind, die dann in diesem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang zu der Veräußerung stehen. Aber der Sachverhalt war schon anders gelagert. Also dort hatte der Erwerber dem Veräußerer ein Entgelt für das Wettbewerbsverbot gezahlt, also damit der Veräußerer ihm keine Konkurrenz macht. Letztlich ging es dann also um eine weitere Leistung des Veräußerers neben der Übertragung des Betriebs. Und die dient ja letztlich auch der Fortführung durch den Erwerber. Und hier stellt sich allerdings die Frage, ob eine Leistung des Erwerbers von der Geschäftsveräußerung im Ganzen umfasst wird. Und eventuell wird diese Leistung ja auch gar nicht an den Veräußerer erbracht, sondern an Dritte. Denn Veräußerer ist ja der Zweckbetrieb. Die Zahlungen leisteten jedoch die Kommunen, die die Mitgliedschaft im Zweckbetrieb gekündigt hatten. So, dann kommen wir nun zu unserem dritten Thema, über das der BfH zeitnah, nämlich schon am 4. September 2024 verhandeln wird. Brigitte, worum geht es da?
In dem Verfahren geht es um die Frage der Zustimmung des Finanzamts zu einer Rechnungsberichtigung nach § 14c Absatz 2. Auch in dem Sachverhalt geht es um eine mögliche Geschäftsveräußerung im Ganzen. Und auch dieses Verfahren befindet sich jetzt schon im zweiten Rechtsgang vor dem BfH. Im Streitfall ging es auch um eine Kommune, nämlich eine Stadt, die den Anbieter von Wasserversorgungsleistungen wechseln wollte. Und zu diesem Zweck mussten diese Wasserversorgungsanlagen übertragen werden. Und der bisherige Anbieter hatte jetzt diese Übertragung der Wasserversorgungsanlagen gegenüber der Stadt unter gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer abgerechnet. Später hat der Kläger dann aber argumentiert, es liegt eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor und hat dann eine Erstattung der Umsatzsteuer beim Finanzamt hier beantragt.
Und hat er dann die Umsatzsteuer zurückbekommen vom Finanzamt?
Nein, hat er erstmal nicht. Das Finanzamt hat hier die Erstattung abgelehnt, weil das Finanzamt davon ausging, dass keine Geschäftsveräußerung gegeben ist, sodass also der Umsatzsteuerausweis auch zutreffend erfolgt ist. Im ersten Rechtsgang hat das Finanzgericht Niedersachsen ebenfalls entschieden, dass hier also keine Erstattung an den Kläger möglich ist. Es ist zwar davon auszugehen, dass hier eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt, aber trotzdem wurde hier nicht erstattet.
Also wenn das FG dann jetzt die Rückerstattung der Umsatzsteuer auch abgelehnt hat, obwohl ja der Vorgang nicht umsatzsteuerbar war, dann kann das ja eigentlich nur heißen, dass das Berichtigungsverfahren nach 14c von der Klägerin nicht eingehalten worden ist.
Ja, genau, Matthias. Neben der Berichtigung der Rechnung und eben dem Widerruf des Umsatzsteuerausweises erfordert die Berichtigung nach 14c nach der Rechtsprechung des BfH ja, dass auch eine Rückerstattung der Umsatzsteuer an den Rechnungsempfänger erfolgt. Und im Streitfall mangelte es jetzt gerade eben an dieser Rückerstattung, also zumindest zum Teil. Es war nämlich wohl so, dass die Umsatzsteuer hier, die in der Rechnung ausgewiesen wurde, nur zum Teil an den Rechnungssteller bezahlt wurde. Und der BfH hat jetzt also im ersten Revisionsverfahren hier entschieden, dass also eine Rückzahlung erforderlich ist. Aber wenn keine Bezahlung der Umsatzsteuer erfolgte, dann auch die Rückzahlung keine Voraussetzung für eine 14c-Korrektur ist. Das ist natürlich nachvollziehbar, weil was bezweckt dieses Rückzahlungserfordernis, das ja gar nicht im Gesetz genannt ist, also das ist ja dem Paragraph 14c nicht unmittelbar zu entnehmen, aber das bezweckt eben, dass hier keine ungerechtfertigte Bereicherung des Rechnungsausstellers eintreten soll. Wenn er jetzt aber die Umsatzsteuer nicht erhalten hat, dann kann er auch nicht bereichert sein, also entfällt es auch. Sofern aber die Umsatzsteuer jetzt bezahlt worden ist, dann hat hier der BFH also nochmal klargestellt, auch wie in der Vergangenheit schon, dass man für eine wirksame 14c-Korrektur hier eine Rückzahlung benötigt. Und diese Rückzahlung kann aber auch im Wege einer Abtretung erfolgen. Das heißt, dass der Rechnungsaussteller hier also auch nicht die Umsatzsteuer vorfinanzieren muss, bevor er sie vom Finanzamt bekommt. Und auch der EuGH hat in der Vergangenheit auch schon mal entschieden, dass also dieses Rückzahlungserfordernis hier nicht dem EU-Recht widerspricht. Also es ist zulässig, die Korrektur davon abhängig zu machen. Und für den Streitfall muss man jetzt aber noch mal sagen, dass wir zwar in Paragraph 14c Absatz 1 sind, einem unrichtigen Steuerausweis, dass aber in Bezug auf Geschäftsveräußerungen, für die die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen wird, in dem Paragraph 14c Absatz 1 Satz 3 auf den Paragraph 14c Absatz 2 verwiesen wird. Das heißt, wir haben in diesem Fall das strengere Korrekturverfahren zu beachten. Das heißt, dass also neben Rechnungskorrektur und Rückzahlung auch die Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens erforderlich ist und dass ein gesonderter Antrag beim Finanzamt gestellt werden muss und man einer Zustimmung des Finanzamts hier bedarf. Und diese Zustimmung wurde vorliegend nicht erteilt.
Okay, das ist jetzt alles nicht wirklich neu. Worum geht es denn jetzt beim BfH?
Ja, das ist eine gute Frage. Das FG Niedersachsen hat eigentlich auch die Revision gar nicht zugelassen. Also auch hier wurde die Revision erst durch eine Nichtzulassungsbeschwerde letztendlich zugelassen, sodass der BfH jetzt dazu nochmal entscheiden kann. Laut der Website des BfH geht es jetzt hier also um die Voraussetzung der Zustimmung des Finanzamts zu einer Rechnungskorrektur. Das sind wir mal gespannt, inwieweit er da nochmal drauf eingeht. Wahrscheinlich ist, dass er auch zu diesem Rückzahlungserfordernis hier nochmal Stellung nimmt. Also müssen wir abwarten, in welcher Tiefe der BfH hier die Voraussetzung auch nochmal darstellt.
Ja, spannend. Vielen Dank, Brigitte. Vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle auf eine mündliche Verhandlung am 22. August, also übermorgen, unter dem Aktenzeichen 5R14 aus 24 anhängig. Und aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörer kennen das Verfahren schon ziemlich gut. Wir haben nämlich in der letzten Mastfolge das EuGH-Urteil in der Rechtssache Finanzamt T2 besprochen und da auch umfassend über die Hintergründe berichtet. Und genau diese Entscheidung ist in dem Verfahren ergangen. Und diese Folge, die können Sie natürlich auch noch auf allen gängigen Plattformen anhören oder ansehen. Schauen Sie sich das gerne an, wenn Sie das verpasst haben sollten. Im Nachgang zu unserer Folge erhalten Sie natürlich wie gewohnt einen Link zum Podcast und zum Video per E-Mail. Also Sie können uns jederzeit natürlich gerne nachhören. Melden Sie sich bei Fragen gerne und ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Zuschauen und Zuhören und freuen uns auf Sie beim nächsten Mal am 17. September 2024 zu unserer Mastfolge 52.